Sonntagabend, der 20. April 2026, es ist 20.57 Uhr. Ich gehe davon aus, dass die Stammtischgemeinde das Abendessen bereits eingenommen hat. Trotzdem möchte ich jetzt kulinarisch beginnen tatsächlich. Was ist euer liebstes Stadionessen, Egel, Sebi?
Stadionessen?
Stadionessen.
Die Karskreiner.
Welches Stadion?
Grundsätzlich, also was ist so die Basis eines Stadionbesuches in Sachen Essen?
So Bratwurst.
Also wenn du jetzt meinst grundsätzlich, dann sage ich die Bratwurst vor der Halle in Manne.
Sebi?
Ja, also Bratwurst auf jeden Fall. Ich erinnere mich da immer noch so, es ist so lang her und vielleicht ist das so ein bisschen verklärt, diese Feuerwurst in Ravensburg, die war eigentlich immer. Bratwurst, richtig.
Nur Essen oder Getränke auch?
Ne, ich bin nur beim Essen. Ich bin auch bei der Bratwurst in der Semmel. Wobei ich sagen muss, im Garten bin ich so mit der Steaksemmel, mit den Zwiebeln, wenn es sie denn gibt, dann auch ganz gut dabei. Ja, bei Getränken, klar, Bierli, klar.
Na, weiß nicht. Der Gin Tonic in Augsburg ist schon auch nicht so verkehrt.
Ja, der Pink Tonic in Augsburg. Ich weiß zum Beispiel, der liebe Egel, der getränketechnisch ist er dann auch ganz gern nochmal in Wolfsburg unterwegs beim Cuba Libre.
Ja, aber nur, wenn die noch eine Rumflasche da haben, wenn wir kommen.
Und wenn ich euch jetzt frage nach dem gefährlichsten Stadionessen in Eishockey Deutschland, was wir bisher erlebt haben, warum kommen wir dann nach Mannheim?
Naja, da ist es manchmal nicht ganz leicht, an sein Essen zu kommen, zumindest wenn man Nudeln hinter der Heimkurve kaufen will.
Das stimmt.
Ja.
Oder
ich glaube, ich noch nicht ganz verstanden, was ein Eishockey-Fan sein auch ausmachen kann.
Also wir gehen dann aus der Halbfinalserie raus mit dem Wunsch nach Mannheim, lasst auch Gästefans hinter der Heimkurve Nudeln kaufen.
So.
Ist ja nicht so schwer.
So. Oder macht einen zweiten Nudelstand, weil sie waren wohl, was ich gehört habe, ziemlich gut.
Damit schlagen wir die Brücke zu diesem Stammtisch. Nach der Halbfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim. Die Saison ist vorbei. Der Stammtisch geht weiter. Folge 204. Packmas.
Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau. Unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Und damit herzlich willkommen zu Münchens Eishockey-Stammtisch. Der ist dreiviertel gefüllt. Gilbert kann heute leider nicht dabei sein. Dafür begrüße ich Sebi und Egel in dieser Runde, die ja heute ein Dreieck ist. Servus, grüß euch.
Servus.
Servus.
Ein paar Tage sind vergangen. Der EHC Red Bull München ist aus der Penny DEL-Saison 2025-26 ausgeschieden. Am Ende stand ein 1:4 nach Siegen gegen die Adler Mannheim. Die Adler Mannheim sind ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Wir gratulieren da herzlich. Ich finde auch zum verdienten Sieg. Das können wir gleich noch weiter erläutern. Ich frage aber trotzdem jetzt erst einmal sicherheitshalber. Sind jetzt ein paar Tage ins Land gezogen, liebe Stammtischgemeinde. Wie geht's euch mittlerweile?
Ich sag mal so, der Sebi und ich hatten ja das große Vergnügen, das letzte Saisonspiel auch noch zu kommentieren in Mannheim, gemeinschaftlich. Und wir haben es, glaube ich, auch auf Sendung gesagt, wir waren uns schnell einig, es ist ganz gut, dass wir diese Folge jetzt erst am Montag aufnehmen und da dazwischen so ein bisschen Zeit ist, weil wenn man aus der Emotion heraus, du weißt ja, man sagt ja Sachen und wenn man sie mal gesagt hat, kannst du sie schwer wieder revidieren. Von daher,
wir schneiden hier ja auch normalerweise nicht.
Der Punkt ist, ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit der Erwartungshaltung dahin gefahren, dass wir auch rausfliegen und habe mich dann trotzdem drüber geärgert. Alles andere dann, wenn wir das Ganze analysieren.
Sebi, wie geht's dir?
Ja, oh, sehr ähnlich. Also ich bin jetzt nicht zu Tode betrübt, dass die Saison vorbei ist. Ja, war eine Steigerung zum letzten Jahr und die Erwartungshaltung war vor der Serie bei mir schon nicht groß, weil es ist halt einfach, und ich denke, das haben die Spiele auch alle gezeigt. Mannheim ist halt einfach unser Nemesis. Also es ist halt einfach manchmal habe ich das Gefühl, du kannst gegen die irgendwas machen und sie schaffen es halt trotzdem, dass du dann draußen bist. Du kannst, also ja.
Du meinst, so wie es Berlin dann in der Regel mit Mannheim macht, macht es Mannheim mit uns?
Ja, genau. So in die Richtung. Genau. Das ist irgendwie, egal was du machst, das kann irgendwie einfach nicht funktionieren oder es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also es ist, Mannheim halt. Im Fußball würde man vielleicht sagen, der Angstgegner oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist, ja, also.
Was wir heute vorhaben. Wir schauen auf die abgelaufene, zu Ende gegangene Serie des EHC Rapper München gegen die Adler Mannheim. Wir blicken erstmal nur auf diese Serie. Dann weiten wir den Blick auf diese Saison, wie wir diese einschätzen. Wir blicken nochmal ein bisschen zurück. Wir haben vor der Saison ein paar Wünsche geäußert. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben. Guck mal, sind die denn so eingetreten, wie wir es uns vorgestellt haben? Und dann werden wir einen ersten Ausblick geben. Da vielleicht schon mal der Hinweis, die große Kaderanalyse oder Bewertungen, sonst irgendwas, da werden wir noch nicht in die Tiefe gehen. Es gibt erste Tendenzen, über die werden wir heute reden. Eine Bewertung eines Kaderumbruchs, Umbaus, je nachdem, erfolgt dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn dann auch wirklich Belastbares da ist, über das wir reden können. Erste Einschätzungen gibt es aber heute schon. Und hinten raus geht es dann auch Richtung Saisonwette. Da schon mal der Hinweis, wir werden euch heute einen Zwischenstand, also den Endstand nur unserer persönlichen Wette sagen und wir werden das aufrechterhalten, dass wir euch dann die Möglichkeit geben, an dieser Saisonwette noch zu partizipieren, noch etwas in den Topf zu werfen, nochmal aufzurunden, wie dem auch sei, das werden wir noch ein bisschen laufen lassen. Wir geben euch heute den Stand der Wette, wie wir ihn zum Saisonende abgeschlossen haben. Und ich sag mal, ich kann jetzt schon verraten, ich bin stolz. Ich bin richtig stolz. Und darauf können wir uns freuen. Kommen wir nochmal zur Halbfinalserie. Also, München beendet die Saison im Halbfinale mit 1:4 Siegen gegen Mannheim. Die Ergebnisse 2:3 nach Verlängerung, 2:3 nach Verlängerung, 1:4, 5:1 und 1:4. Das macht eine Gesamttorebilanz von 11:15. Und ich würde jetzt über diese Serie drüber schreiben, ein verdienter Finaleinzug der Adler Mannheim, aber so deutlich, wie es jetzt insgesamt wirkt bei 1:4 Siegen, war es nicht. Und ich bin der Meinung, insgesamt kann der EHC Rapper München aus dieser Serie rausgehen, nicht mit hängenden Köpfen, sondern schon mit einem gewissen Stolz. Und ich würde auch sagen, nicht Mannheim hat die Serie gewonnen, sondern München hat die Serie effektiv verloren.
Das war jetzt aber schon viel These, die du da jetzt in den Raum geschmissen hast als Überschrift. Das wird eine sehr große Überschrift.
Ja, normalerweise würde ich mich auch kürzer fassen, aber an einem Stammtisch kann man ja mal ein bisschen schwadronieren.
Sebi, fang du an.
So schlimm gleich, Egel. Dass du gleich weggeliegt bist.
Ich gehe ja nicht komplett mit der Geschichte. Ja, Spiel 1 und 2 hätte man durchaus gewinnen. Ne, die Spieler sagen, eins davon hätte man gewinnen müssen. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn man da aufgetreten ist in den zwei Spielen, hätte man sich's auch verdient gehabt, beide zu gewinnen. Dann geht die Serie vielleicht auch in eine andere Richtung. Hat man nicht gemacht. War Ding, gerade im letzten Spiel, ich fand Mannheim schon stark. Also vor allem defensiv fand ich die extrem stark. Da ging bei uns dann wirklich nichts. Die haben halt dann einfach besser verteidigt. Die haben sich da schon reingeschmissen in Sachen, hätte man genauso machen können. Also weiß ich nicht.
Und aber das ist genau der Punkt, Sibi, genau darauf will ich ja raus. München hat die Serie in den ersten beiden Spielen schon weggeschmissen. Das ist meine These, weil ich bin der Meinung, du musst beide Spiele gewinnen, dann steht es 2-0, mindestens muss es 1-1 stehen. Und dann läuft die Serie insgesamt von der Dynamik auch ein bisschen anders noch. Ob es dann reicht für den Eishockey-Club, um Mannheim zu schlagen, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber ich finde, du hast dich von Anfang an limitiert, indem du beide Spiele einerseits durch eine Schludrigkeit und einmal durch Pech auch verloren hast. Aber du erarbeitest dir natürlich auch ein Scheibenglück. Und es gibt ja diesen Satz, immer nur Glück ist auch Können. Oder man kann es auch umdrehen, immer nur Pech ist Unvermögen. Und das steht natürlich dann schon auch dabei. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber mir geht es darum, in den ersten beiden Spielen hast du es verpasst, dich in eine gute Position zu bringen, ob du hättest es gekonnt.
Ja, was ich aber nicht verstanden habe, und da gehe ich jetzt auf Spiel 3. Es war ja dann als umgestellt worden, als Brooks raus, McKenna rein, so Geschichten. Wo man dann sagt, ja, Oliver David hat gesagt, ja klar, man muss überlegen, was hat denn nicht gereicht in den ersten zwei oder was muss man denn anders machen in den danach, und dann probiert man halt was aus. Ja, kann man oder würde ich gern diskutieren. Ich fand die ersten zwei Spiele so gut und wir haben sie unglücklich verloren, aber wir waren eigentlich in zwei Spielen jedes Mal deutlich besser als die Mannheimer. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, mal hinzugehen und sagen, okay, gut, wenn wir das jetzt so analysiert haben nach den beiden Spielen, und das waren ja die Aussagen nach den beiden Spielen, dass man gut war und dass das die bessere Mannschaft. Und da hat alles gepasst eigentlich vom Einsatz, vom Körperspiel, vom Passspiel. Eigentlich hat da alles gepasst, und da hätte ich eigentlich erwartet, dass man sagt, nein, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt genauso weiter, und irgendwann ist ich sage jetzt mal, Fortuna auf unserer Seite und das gleicht sich wieder aus, wenn wir so weiterarbeiten. Und ich fand diesen Bruch in der Mannschaft vom Auftreten und vom Spiel, auch ein enges Spiel, aber in Spiel 3, das hat mir nicht gefallen. Also ich denke, ja, die ersten zwei Spiele hätte man gewinnen müssen, dann wäre es anders gelaufen. Aber ich glaube auch, es hätte gut anders laufen können, wenn wir einfach so weitergemacht hätten. Mit genau der Einstellung, mit genau dem Setup, mit genau den Spielern, mit genau so, wie es war.
Egel.
Ja, ihr habt natürlich viel Richtiges gesagt, und ich glaube, dass klar ist, dass die ersten zwei Spiele schon so ein Knackpunkt sind, und gerade wie du halt dieses Heimspiel in der Overtime verlierst, ist bitter. Auf der anderen Seite, zu dem Zeitpunkt hattest du in der Saison viermal in der Overtime gegen Mannheim gespielt, inklusive Hauptrunde, und hast halt viermal verloren. Und ich erinnere gerne da mal an die großen Jahre und an die Meistermannschaften, wo wir ja auch immer gesagt haben, naja, diese Mannschaft findet immer einen Weg, ein Spiel zu gewinnen. Und das unterscheidet die Mannschaft jetzt, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen. Sie hat eben nicht den Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen, sondern die sind halt verloren gegangen. Und klar war man, ich finde auch, man war gerade diese Saison näher dran an Mannheim als jetzt letztes Jahr beim Ausscheiden im Viertelfinale. Wobei ich sagen muss, dass beide Mannschaften deutlich besser gespielt haben als letzte Saison. Also auch Mannheim war verbessert im Vergleich zum Vorjahr, brauchen wir auch nicht reden. Aber es reicht halt immer noch nicht. Also man ist dann, spielt mit, aber es fehlt halt diese Kleinigkeit, um dann eben das Top-Team zu sein. Das sind halt nur mal, ist ein Sport, glaube ich, der auf dem Niveau halt dann auch von Kleinigkeiten oftmals entschieden wird. Ja, also ich glaube, wir schauen ja nur so aufs große Ganze, schauen wir ja, wenn wir die Serie analysiert haben. Da alles, was mir jetzt so im Kopf dazu rumgeht, sage ich dann. Aber also ab Spiel 3, glaube ich, Spiel 3 war Mannheim klar besser, und jetzt Spiel 5 war Mannheim auch klar besser. Wenn Spiel 4 dieses Tor zum Ausgleich gegeben wird oder zur Mannheimer Führung gegeben wird, weiß man auch nicht, wie das läuft. Also summa summarum ist Mannheim verdient weitergekommen.
Ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig. Ich würde gerne nochmal auf die Thematik der Overtimes eingehen. Gibt ja tatsächlich diese ebenso wie beeindruckende, wie aus Münchner Sicht erschreckende Zahl, dass seit April 2019 es ein 11-mal in die Overtime gegen Mannheim gegangen ist und der EHC Rapper München auch 11-mal nicht gewonnen hat. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Da sind wir beim Thema, was der Sebi vorhin schon mal gesagt hat. Die Adler sind so ein bisschen das Kryptonit des Eishockey-Clubs. Jedes Team in jeder Sportart hat gefühlt so eine Handvoll Angstgegner. Beim Eishockey-Club sind es die Adler. Da muss man, glaube ich, nicht lang suchen. Das ist ein Fakt. Ich würde allerdings nochmal da kurz auch den kleinen Blick weiten, weil insgesamt ist der EHC München in dieser Saison ja einige Male auch in eine Overtime gegangen. Jetzt wirklich komplett über Hauptrunde und Playoffs. Da hat es ja des Öfteren auch besser funktioniert. Also du hattest 4 Overtime-Wins und einen Shootout-Win, hast aber auch dreimal in der Overtime verloren, auch 2 Shootouts verloren. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen insgesamt.
Zählt
aber
gegen für mich
Mannheim
nicht.
Fruchtet es halt nicht.
Das zählt für mich aber nicht. Also es ist, wir spielen in den Playoffs keine 3 gegen 3 Overtime und es gibt auch keinen Shootout. Von dem her sehe ich das eher so der Punkt noch wie der Igel. Also das war ja jetzt, die finden halt immer irgendeinen Weg und wenn sie ihn selber nicht finden, dann die Bande in München. Also es ist weiß ich nicht. Overtime, das ist, ich mag Statistiken gern, aber da bin ich halt einfach nicht dabei, weil eine Verlängerung 20 Minuten oder halt eben noch ein Drittel hat eine ganz andere Qualität wie 3 gegen 3, 5 Minuten über,
der steht ja außer Diskussion. Der steht ja komplett außer Diskussion. Es geht mir nur darum, eine Gesamteinordnung vorzunehmen und dass die Overtimes im Playoffs natürlich einen anderen Charakter haben, weil du diesen Sudden Death hast, weil du so lange spielst, bis es halt dann irgendwann mal knallt. Auch vollkommen klar. Müßig jetzt zu sagen, wäre es gegen einen anderen Gegner anders gelaufen, hätte, wenn und aber, weißt du nicht, ist aber auch egal. Es ist halt nur auffällig, dass es gegen Mannheim nicht funktioniert. Wir haben die Knackpunkte, dass du die ersten beiden Spiele unglücklich verloren hast, obwohl du mindestens auf Augenhöhe warst, entweder durch einen doofen Fehler oder eben durch dieses Bandenpech in Spiel 2, wo ich bis heute nicht so wirklich verstehe, wie das passieren konnte, müssen wir jetzt aber auch nicht diskutieren. Sebi, weil du gerade gesagt hast, du liebst ja Statistiken. Ich schmeiße jetzt mal ein paar raus und die Zahlen sind, finde ich, dann doch sehr, sehr klar benannt. Ich habe es vorhin angesprochen, Gesamttorbilanz dieser Halbfinalserie zwischen München und Mannheim, jetzt immer aus Münchner Sicht, 11-15. Die Expected Goals werden gewesen 17-16,29. Das heißt, der EHC hat 6 Tore zu wenig geschossen als eigentlich hochgerechnet statistisch. Man hat 1,2 weniger kassiert als erwartet. Dann gehen wir zur Schusseffizienz und die ist halt auch eklatant. Der EHC hat 7,05 der Schüsse untergebracht. Bei Mannheim sind es 11,28. Dann kommen wir zur Überzahlstatistik. 13,3 beim EHC, 18,18 bei Mannheim. Unterzahl sind wir bei 81,82% beim EHC, bei Mannheim sind es 86,67% und sogar bei den Bulli-Statistiken, wo der EHC eigentlich immer sehr, sehr gut dabei ist, waren wir bei einem Wert von 43,01% zu 56,99%. Und vor allem das Thema der Expected Goals, da richten wir jetzt natürlich auch nicht nur, aber auch ein Blick auf die Torhüterposition. Da muss man sagen, Maxi Franzrepp hat eine herausragende Halbfinalserie gespielt.
Aber wir haben ihn auch zum Helden geschossen. Also da muss ich jetzt schon auch mal sagen.
Wenn nur Torhüter nur tiefer an die Schoner spielen.
Ja, der Franzrepp, aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt aufgreifen, tatsächlich den Spruch, ständig nur Pech oder ständig nur starker Torhüter ist dann irgendwann auch mal Unvermögen. Also so leid es mir tut, jetzt zu sagen, ja, also ich will den nicht kleinreden, den Franz, nicht falsch verstehen. Trotzdem erwarte ich, dass du aus deinen Chancen und bei den Expected Goals einfach mehr Tore machen kannst. Und da hat uns meines Erachtens der Torjäger gefehlt. Nochmal, also Franz hat nicht kleinreden, aber also gerade in den Spielen 3 und 5 hat man auch ausreichend oft auf die Brust oder sonst wohin geschossen.
Ich fand jetzt auch nicht, dass Franz Repp so deutlich der bessere Torhüter gegenüber Bibo war. Die waren beide stark unterwegs, aber wenn es dir halt den Puck dauernd irgendwo hoch über die Schulter ins Netz reinjagen und die treffen da rein, dann da ein guter Schuss ist halt viel schwieriger zu halten für einen Top-Torhüter, als wenn ich die ganze Zeit irgendwo auf die Beinschoner schieb oder auf die Brust. Also das jetzt mal, also.
Wir haben uns teilweise minutenlang auf Fest spielen können und haben es geschafft, dabei nicht einmal aufs Tor zu schießen. Wir haben Powerplay gesehen, wo wir zwar hübsch in unserer Formation spielen und uns hübsch die Scheibe zuspielen, aber nicht aufs Tor schießen. Und wenn man jetzt gerade schaut, wie die Adler jetzt, also ich erinnere mal an den Ausgleich hier bei dem Spiel in München, bei Spiel 2 von Matthias Plachter. Und ich erinnere an die Tore, die die Adler jetzt im entscheidenden Spiel gemacht haben, wo die halt die Dinger da in den Winkel ballern, über die Schulter von Bibo oder halt genau ins Kreuzig. Und sowas haben wir halt nicht geschafft in dieser Serie, mal solche unhaltbaren Schüsse aufs Tor abzufeuern.
Auch zu wenig versucht. Also wir haben es ja oft mal gar nicht versucht, in solchen Situationen auch mal ein Tor zu schießen, sondern da kommt das übliche, wir tragen den Puck rein. Und also ich meine, Matthias Plachter hat 2 solche Tore geschossen. Ich in Spiel 2 und in Spiel 5 jetzt. Relativ ähnlich. Ich fahre einfach mal rein, ich habe einen Gegenspieler mit dabei, ich bringe den Puck einfach mal aufs Tor. Dass jetzt ein Matthias Plachter da auch noch, ich sage jetzt einmal, gewiss seine Stärken hat, eben auch in solchen Schüssen. Aber es ist halt probiert worden. Ja? Und wir wären halt mit dem Gegenspieler neben uns in die Rundung gefahren und hätten mit ganz viel Glück, wenn sich alles sortiert hätte, angefangen, wieder außen rum zu spielen und zu versuchen, irgendwie einen Puck aufs Tor hinzubringen. Ja. Ja.
Ja, hätte. Ich meine, es zeichnet sich ein rundes Bild ab. Wir sind uns ja einig, dass die Adler Mannheim verdient weitergekommen sind. Ich finde, dieses 1:4 ist auf dem Blatt Papier ehrlicherweise zu deutlich. Man muss auch sagen, dass das 1:4 in Spiel 3 natürlich mit 2 Empty-Nettern auch ein Tick zu hoch ausgefallen ist. Ja, Mannheim war insgesamt da die bessere Mannschaft, aber du warst lange genug dran und auch da hast du Chancen gehabt. Aber du hast halt in den richtigen Momenten deine Chancen nicht genutzt.
Und hinten die Scheibe unnötig verloren. Also das Gegentor, das Tor von Justin Schütz darf ja niemals fallen.
Natürlich.
Also.
Und das gibt halt einfach dann dieses Gesamtbild. Es war verdientermaßen im Halbfinale Schluss. Das muss man so deutlich sagen. Ich persönlich bin froh, dass es kein Sweep geworden ist, weil das würde dem Gesamtbild auch nicht gerecht werden. Ich finde gut, dass man vor allem ein Heimspiel noch gezogen hat. Du hast die Saison quasi auch nicht zu Hause weggeschmissen. Kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen drauf. Ich halte das für ein ganz wichtiges, vielleicht übertreibe ich jetzt auch in den Augen manches Kollegen hier, aber ich finde es sehr, sehr wichtig und ein gutes Signal, dass du dieses Heimspiel gewonnen hast. Du bist auswärts rausgeflogen, aber du gehst mit einem anderen Gefühl aus der Saison raus zu Hause. Wie gesagt, kommen wir nachher noch drauf, halte ich für ein wichtiges kleines Puzzlestück und es wäre schön gewesen, diese Serie nochmal nach München zu holen. Aber ich sag mal, insgeheim, auch wenn man natürlich so ein bisschen rechnet, ist da das erstmalige Wunder, der erstmalige Reverse Sweep in der DEL vielleicht dieses Jahr fällig. Wenn man ganz ehrlich ist, es war eigentlich klar, dass es dazu nicht kommen wird.
Ja. Und ganz ehrlich, ich muss eine Sache ja nur sagen, wir waren ja in Mannheim und Sevi und ich und wenn man anschaut, wie sich Mannheim nach diesem Weiterkommen gefreut hat, als hätten sie schon irgendwie was Großes erreicht, also sprich den Titel gewonnen, so ganz selbstverständlich war das für die auch nicht. Die haben schon auch gemerkt, dass sie die hätten die ersten zwei Spiele genauso gut verlieren können. Und man darf jetzt mal eins nicht außer Acht lassen. Die Adler Mannheim sind, glaube ich, da müssen wir, glaube ich, keine Diskussion drüber anfangen. Das Team, das mit Abstand den größten finanziellen Aufwand in dieser Liga betreibt. Glaube ich, gefühlt zumindest für alle so die der bestbesetzte Kader über alle vier Reihen ist und immer noch einen Topspieler nachholt, noch einen Topspieler nachholt, noch einen Topspieler nachholt. Ist ihre erste Finalteilnahme seit 2019.
Ich meine, dass das irgendwann mal funktionieren muss.
Eben.
Ist jetzt auch kein Weltwunder.
Also der Output ist ziemlich klein für das, was in Mannheim investiert wird, muss man fairerweise sagen.
Das gehört absolut zur Wahrheit dazu, dass es aber irgendwann mal fruchtet, dass es irgendwann mal funktionieren wird. Das ist jetzt nicht das große Wunder. Und dass du in so einer Serie grundsätzlich scheitern kannst, ist auch klar. Und auch wir hatten ja in der Vorschau auf diese Halbfinalserie ja schon gesagt, das wird eng, das wird hart. Ich glaube, zwei Drittel dieser Runde haben gesagt, sie glauben dran und sie wollen es auch glauben. Ich habe gesagt, es wird leider nicht so werden. Momentan habe ich auch die Befürchtung, dass mein zweiter Tipp aufgeht. Momentan läuft ja parallel Halbfinale Spiel 6 zwischen Köln und Berlin. Stand jetzt steht es 2-1 für Berlin. Damit würde Berlin weiterkommen. Ja.
Ja. Also wir haben ja, ich glaube, Sebi, seit wie vielen Jahren sagen wir jetzt, wenn die Mannschaft von Mannheim, wie sie aufgestellt ist, als Mannschaft ins Rollen kommt, wird es ganz schwer, die zu schlagen. Das war jetzt auch Jahr X hintereinander mit dieser Aussage. Von daher, du darfst gegen Mannheim um Gottes Willen rausfliegen. Ich glaube, auch das muss man mal festhalten, dass es nichts besonders Ehrrühriges ist, gegen Mannheim eine Playoff-Serie zu verlieren. Was mich persönlich ein bisschen nervt, ja, ich gebe dir recht, ist gut, dass man dieses Heimspiel nochmal gewonnen hat. Ich hatte aber leider nach dem Rückstand in Mannheim jetzt bei Spiel 5, kam für mich, hat mich das nicht abgeholt, dass man wirklich alles versucht, kratzen, beißen, Eis fressen, sondern man hat meines Erachtens dann zu schnell, zu leicht zurückgesteckt und sich selber aufgegeben und die Serie aufgegeben.
Mhm.
Also man hätte sich, glaube ich, in Spiel 5 noch eine Ecke teurer verkaufen können, als man es am Ende getan hat. Zumindest kam das in meiner Wahrnehmung so an.
Ist das dann aber auch nicht mit dem gewissen psychologischen Effekt dann zu erklären?
Ganz klar, also natürlich. Es ist jetzt auch kein direkter Vorwurf, wo ich sage, hey, die Mannschaft wollte nicht. Aber ich glaube, dass mehr drin gewesen wäre. Und ich weiß nicht, Sebi hatte ja, glaube ich, den gleichen Eindruck. Wir haben es ja zusammen kommentiert. So wirklich, dass wir jetzt das Gefühl hatten, so und da ist jetzt nochmal und man probiert jetzt nochmal alles, habe ich nicht feststellen können.
Irgendwie hat da so ein Ruck, so ein Impuls gefehlt. So, man hat zwar die letzten 5 Minuten dann nochmal schön ums gegnerische Tor rumgespielt und die Mannheimer haben es, aber das, weiß ich nicht, so Versuch da nochmal irgendwie wie zu ändern. Ich meine, wenn man hinten liegt, klar, wenn man führt, dann spielt man sein Ding oder wenn es gut läuft, dann spiele ich das normalerweise weiter. Aber dass man mal irgendwo härter spielt oder dass man dann mal irgendwie was Nickliges mal rausholt, um mal die Gegner ein bisschen zu locken oder irgendwas oder mal so ein bisschen auch nee, es war mir irgendwie so zu brav, zu ja, man war so auf dem Eis, hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, man war zufrieden, dass man da jetzt im gegnerischen Drittel ist und dass man da hin und her spielt und dann mal 2-3 schnelle Skates macht oder mal irgendwie einen Puck, der so ein bisschen in Mannheim wird eh relativ viel geahrt und geohrt, wenn der Puck in der Nähe vom Tor ist. Aber so wirklich, dass man jetzt da mal, dass man da jetzt mal so richtig so mit Wucht auch mal vors Tor geht, mal mit 2 Leuten oder so, dass man dann auch mal irgendwie vielleicht dann auch nicht die Kleinen vorschickt, nicht, dass man halt den Illes Forstor jetzt mal ohne Ding, der hat auch Oberschenkel wie ein Pitbull, aber der steht da, aber dass ich mal da so ein Hetherington mit vollem Rausch einfach mal da durchnimmt, dass der mal zwei Spieler wegnimmt vorm Tor. Irgendwas, keine Ahnung, das hat mir echt gefehlt. Das war mir dann zu wenig. Und ja, so viel in der Serie, also ja. So, insgesamt sind wir schon im Gesamtbild oder sind wir noch in dieser Serie?
Ich gerade ein Foto von einem Pitbull googelt.
Stichwort Pitbull, insgesamt aber eine sportlich faire Serie. Der ein oder andere hat ja vor dieser Serie auch geunkt, es könnte hart, vielleicht zu intensiv, vielleicht sogar dreckig werden. Das war ja nicht der Fall. Gibt es noch etwas, was wir zur Serie kommen wollen, bevor wir das große ganze Bild so ein bisschen in Betracht ziehen?
Nee, also ich habe von einer dritten Person, nicht aus München, habe ich die Nachricht bekommen, dass ihm als neutralen Zuschauer aufgefallen ist, dass beide Fanblöcke gerade in München aktiv nur viel Stimmung gemacht haben und aber diese Schmähgesänge und gegenseitige Anblökerei und Provoziererei bei der Serie nicht gab. Ich habe dann drüber nachgedacht und festgestellt, das ist tatsächlich so. Das finde ich persönlich war ganz angenehm.
Oder andere Fanblöcke geben, die das anders machen.
Ja, soll es geben, ja. Von daher, nö, alles gut. Und ich bleibe dabei, was ich, glaube ich, vor Spiel 3 gesagt habe. Oder warst du da? Also, ich bleibe dabei, der deutsche Meister kommt aus der anderen Serie.
Also respektive Köln oder Berlin. Dann lasst uns den Blick weiten und das mache ich, indem ich ein paar Zitate nach dem letzten Spiel der Serie Mannheim gegen München herausziehe, über die wir dann ein größeres Bild dann über die Saison des Eishockey-Clubs ziehen. Ich fange mal an mit dem Statement von Dallas Eakins, dem Cheftrainer der Adler Mannheim. Er hat über den EHC Rapper München nach dem Ende der Halbfinalserie Folgendes gesagt. Sie sind eines der am besten gecoachten Teams der Liga. Christian Winkler hat einen großartigen Job gemacht, ein Team zusammenzustellen, das mit Struktur spielt und Spieler verpflichtet, die diesen Münchner Stil spielen können. München spielt voll auf Angriff, macht Druck, lässt dir keine Zeit zum Durchschnaufen und das ist ein Verdienst von Oliver David und Manager Winkler. Oliver David hat gesagt, mit Blick auf die neue Saison, wir werden neu anfangen, so wie die Blumen im Frühling wieder blühen. Wir säen neue Samen aus, wir machen weiter, hegen und pflegen sie, wachsen weiter. Es gibt keinen Grund, sich zu fühlen, ob jemand den anderen im Stich gelassen hat. Und last but not least, Patrick Hager, der Kapitän des EHC Red Bull München, hat gesagt, wir haben einen super Turnaround geschafft im Vergleich zu beiden Vorjahren. Darauf können wir aufbauen. Das ist kein Schönreden. Die Qualität war dieses Jahr groß genug, um auch zu gewinnen. Ich glaube aber, wenn wir den Kern der Mannschaft behalten können, dann können wir sehr gut darauf aufbauen. Wie fällt euer Blick über diese Saison 2025-26 des EHC Red Bull München aus mit Hauptrundenplatz 4? Und letztendlich dem Einzug ins Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga. Ich muss euch immer direkt ansprechen. Also nein, ja, ich was sagen.
Ja, tatsächlich.
Also ich persönlich bin jetzt nicht so unzufrieden mit der Saison an sich und mit diesem Halbfinale. Ja, weiß halt, da hat er schon recht, Herr Patrick. Also es ist, war eine deutliche Steigerung zu den letzten beiden Jahren. Man hat oft genug gesehen, was wirklich geht. Noch deutlicher eben als die Jahre davor. Und auch Oliver David hat da wieder einen Spielstil reingebracht, dem er in München gewöhnt ist, der Erfolg bringen kann und der ich sage jetzt mal, uns seit 11, 12 Jahren relativ gut gefällt. Und von dem her, ja, und ja, ein Halbfinale gegen Mannheim. Du kannst gegen Mannheim in einem Halbfinale ausscheiden, du kannst gegen Mannheim in einem Viertelfinale ausscheiden. Vor allem, wenn du dann noch sagen kannst, ja, du warst jetzt, ich sage jetzt mal, in von 5 Spielen vielleicht in 3 optisch und statistisch gesehen auch die bessere Mannschaft, dann spricht ja nicht so viel dagegen. Also klar, geht noch ein bisschen mehr und ja, vielleicht ist das dann halt nächstes Jahr, also dass wir dann die Steigerung wieder haben. Viertelfinale, Halbfinale und dann nächstes Jahr vielleicht wieder Finale. Was man halt jetzt hat, ist in den letzten 3 Jahren, also wir haben jetzt, wenn du jetzt die letzten 10 Jahre anschaust, dann gab es 9 Finalserien. In 6 Stück dieser 9 Finalserien war München dabei und 4-mal ist man Meister geworden. Klar, natürlich ist das eine abnehmende Statistik und nächstes Jahr ist die Statistik, wenn man nicht ins Finale kommt, wieder ein bisschen schlechter, aber nach der Steigerung. Aber es ist ja trotzdem, also man ist eigentlich schon immer noch in einem Bereich, wo man sagt, so eine Dekade, die man halt rechnet, eigentlich schon das Team mit dabei in den letzten 10 Jahren, das erfolgreichste Team der letzten 10 Jahre. Und dass man dann so einen Durchhänger hat und dann vielleicht irgendwie wieder jetzt rauskommt, bin ich positiver als die letzten 2 Jahre, weil ich dieses Jahr wirklich so diesen Weg sehe oder auch von den Spielern und von allem her erkennen kann, dass da wieder ein Weg da ist oder eine Idee da ist, dass man da wieder rauskommt. Ja. Weiß ich nicht.
Egel, wie geht's dir?
Und für Mannheim im Finale sehe ich es jetzt auch noch nicht, weil der Schütz spielt halt dann nicht mehr gegen München, sondern gegen Berlin oder Köln. Muss er halt da mal schauen, wie er. Also.
Ich bin gespannt, ob man den Weg findet, da wieder rauszukommen. Weil die anderen arbeiten ja auch, so ist es ja nicht. Und ja, wir hatten ja diese Sorte erst mit den 11 Ausländern und ich sehe auch so das eine oder andere Problem auf uns zukommen, gerade auf den deutschen Positionen, auch mit dem Alter der Spieler und den talentierten jungen Spielern, die immer wieder woanders landen. Aber mal um auf die Saison zu gucken, ja, ich finde auch, es war eine deutliche Steigerung zu den letzten 2 Jahren, aber es hat halt wieder nicht gereicht, um das Minimalziel zu erreichen. Also im Prinzip hast du meines Erachtens jetzt 3-mal dein Saisonziel verfehlt. Das Saisonziel ist immer, Champions Hockey League im nächsten Jahr zu spielen. Das hast du jetzt zum 3. Mal nicht geschafft. Von daher finde ich nicht, dass man 100% zufrieden sein kann mit der Saison. Es ziehen halt auch immer, also das ist vielleicht das Schöne an dieser Liga, dass auch die sogenannten kleineren Teams oder die Teams aus der 2. Reihe oder die zumindest behaupten es zu sein, auch oben mitspielen können, weil es ist Bremerhaven vor 3 Jahren oder an dir vorbeigezogen für eine Saison. Es ist Ingolstadt war mal überragender Tabellenführer und du bist nicht hinterhergekommen. Dieses Jahr ist Straubing wieder vor einem in der Tabelle gewesen. Also man muss immer mal auch kalkulieren, dass man einen der kleineren vorbeilassen muss. Und man muss dranbleiben an den Spitzenteams. Ich denke, das ist schon noch eine Menge Arbeit. Ich persönlich finde es echt schade, dass wir wieder ein Jahr ohne CHL sind.
Und das ist genau der Punkt, der so dieses ganz, ganz große Aber in meinen Augen auch ist. Man muss nochmal dazu sagen, dass natürlich es erstmals in der deutschen Eishockey-Liga der Fall war, dass du 4 Mannschaften mit 100 Punkten in der Hauptrunde hattest. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Normalerweise reichen 100 Punkte dicke für die Top 3, wenn nicht sogar für die Top 2. Das war in diesem Jahr nicht der Fall und dennoch bleibt natürlich unterm Strich stehen. Du bist in Anführungszeichen jetzt nur Vierter geworden. Von diesen 400ern bist du der schlechteste 100er, was bedeutet, es gibt keinerlei Optionen auf die Champions Hockey League. Bei Top 3 hast du wenigstens die Chance. Die ist wieder nicht der Fall. Wir gehen jetzt in die dritte Saison, dann ohne Königsklasse. Das heißt, der SAP-Garden sieht weiterhin kein top-europäisches Eishockey. Das ist definitiv ein ganz, ganz großer Minuspunkt. Trotzdem wichtig, da diese Gesamtkonstellation da nochmal darzulegen. Grundsätzlich gehe ich persönlich mit einem doch relativ guten Gefühl aus dieser Saison heraus. Es ist wieder, man hat, finde ich, es ist ein Weg erkennbar. Es ist eine klare Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren. Es ist wieder konstanter gearbeitet worden. Es gab keine, es gab keine Trainerwechsel. Es gab keine großen Zerwürfnisse oder große Baustellen bis auf die ersten 10 Spiele, wo man halt sich wirklich noch zurechtgeruckelt hat. Da hat es die ersten kritischen Stimmen gegeben, schon Richtung Oliver David, aber auch nicht aus allen Richtungen. Man hat da einen kühlen Kopf behalten, ist dann einen Weg gegangen, der war sehr stringent. Man hat ein Verletzungspech, das man einfach hatte. Rund um den Jahreswechsel hat man sehr gut weggesteckt. Und dementsprechend diese Konsistenz, diese Konstanz, die hat man walten lassen und das gab ein gutes Gefühl. Und ich finde das, was Igel, da schaue ich kurz zu dir, was Christian Winkler bei uns in Jubiläumsfolge 200 gesagt hat, wir haben unsere Identität wiedergefunden. Der Eishockey-Club ist wieder irgendwie, ist so ein bisschen wieder der Eishockey-Club, wie man ihn mal gekannt hat, was man über die letzten Jahre verloren hat, finde ich, ist schon zu einem Großteil wieder zurückgekommen. Ich würde ganz gerne mal reinschmeißen, ganz plakativ, welche Schulnote gibt ihr dieser Saison des EHC Red Bull München? Ich habe die Jungs nicht drauf vorbereitet. Ich sage es gleich dazu.
Ja, 3. Bei Schulnoten, die nehme ich lieber wörtlich, also die nehme ich immer ganz gerne. Ja, genau, die nehme ich ganz wörtlich. Es war ein bisschen mehr als ausreichend.
Ein klassisches Bastschuh quasi.
Ja, Bastschuh.
Ja.
Ich werde
bis befriedigend.
Ich werde bei 2 Minus sogar gelandet.
Okay. Also es war nicht
mit
gut.
Blick eben auf die letzten Jahre.
Also es war nicht gut, wie gesagt, also für gut wäre Platz 3 CHL oder ich sage jetzt einmal vielleicht noch eine engere Serie gegen Mannheim vom okay, Ergebnis Punkt. Her da gewesen. Von der 1 sind wir ganz weit weg. Das, also
1 ist für mich mindestens ist, Finale und Spiel 3, Spiel 7.
Ja, genau. Also,
wenn du schon verlierst, dann bist du, wie gesagt, genau. Bis zum letzten Ding dran.
Genau. Oder halt Top-Vorrunde kannst du dann immer noch irgendwo ausscheiden. Also ich sage jetzt von dem her,
ja, aber da bin ich, okay, mit der Argumentation bin ich sogar so weit, dann ich rück von der 2 ab, bin bei einer 3 plus, weil ich finde, mit Blick auf die letzten Jahre ist das schon ein Weg wirklich, oder ein Schritt in die wirklich richtige Richtung. Ich habe mir vor unserer Aufzeichnung heute mal die Mühe gemacht, in unsere Folge zumindest zum Teilen von vor der Saison reinzuhören. Und da haben wir Wünsche und Tipps geäußert. Ich fange mal mit den Tipps an, die wir gesagt haben. Ich fange mit dem Gilbert an, der heute leider nicht da sein kann. Der hat prognostiziert, der EHC wird die Hauptrunde auf Rang 2 abschließen und dann ins Finale einziehen, wo dann alle Karten nochmal neu gemischt werden. Der Sebi hat gesagt, der EHC gewinnt die Hauptrunde, wird da Erster, aber Meister wird Berlin. Der Egel hat gesagt, für ganz vorne reicht es in der Hauptrunde nicht. Man wird aber im Kampf um die CHL eine gute Rolle spielen. Zwischen Platz 3 und 5 war deine Prognose, mit ein bisschen Glück Rang 2. Aber ich sage mal, zwischen 3 und 5, Respekt, da bist du genau in der Mitte drin gelandet. Und wir werden eine lange Saison haben, was man, glaube ich, mit Blick auf eine Halbfinalteilnahme grundsätzlich so unterschreiben kann. Und mein Tipp war, der EHC landet in den Top 3 und dann wird im Halbfinale Schluss sein.
Ja, man hätte es schaffen können am letzten Spieltag, ne?
Das ist der Punkt.
Mhm.
Man hatte die Chance auf Platz 3. Dann würden wir vielleicht heute auch mal einen kleinen Tick anders.
Patrick Hager hat gesagt, wir haben, glaube ich, vor dem letzten Spiel, wir haben in der Saison bewiesen, dass wir unter Druck funktionieren können. Ähm, Die entscheidenden Spiele hat man aber trotzdem eigentlich dann verloren.
Ja.
Ja, gehört schon auch ein bisschen zur Wahrheit dazu. Das, glaube ich, darf man so festhalten. Wir haben vor der Saison auch Wünsche geäußert, was wir uns von dieser Saison erhoffen. Auch da starte ich nochmal mit Jim Gilbert. Er hat gesagt, nur ganz grundsätzlich, er möchte eine erfolgreiche Hauptrunde und eine erfolgreiche Playoffs haben und hat das spezifiziert mit der Aussage, er möchte wenig Gründe haben, sich über das Geschehen auf dem Eis ärgern zu müssen. Und im Vergleich zu den letzten beiden Saisons, glaube ich, kann man das so unterschreiben. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Sebi hat gesagt, er wünscht sich, dass wir wieder eine Gemeinschaft zwischen Team, Fans und Organisation haben und dass er sich grundsätzlich wieder freut auf die Spiele. Sebi, ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen?
Wir sind auf einem guten Weg. Teils, teils.
Egel, dein Wunsch, den du geäußert hast, war, du möchtest grundsätzlich mehr Eiszeit und mehr qualitative Eiszeit für die jungen Spieler haben. Ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen?
Ja, durch dass man Schreiner zum Beispiel noch mit dazu geholt hat. Und ich finde, Kräning und Sinn haben eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Ja, doch, schon. Ich hätte allerdings mir ein bisschen mehr Eis auch für Wolf, für Simon Wolf gewünscht.
Und mein Wunsch war, dass der SAP-Garten endlich wirklich die neue Heimspielstätte des EHC Red Bull München wird. Und ich finde, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Sebi hat es dieses Jahr, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt. Man hat dieses Gefühl, wenn jemand anders in dieser Halle aktiv ist, und das ist egal was, dann hat es so, aber jetzt wieder raus aus unserer Halle. Dieses Gefühl war im Vorjahr noch nicht da. Was ich aber auch als normal empfinde. Aber ich finde, man hat einen großen Schritt dazu gemacht, dass, und jetzt sage ich das böse Wort, dass das Gartenhäuschen unser Gartenhäuschen ist.
Ja, aber ich finde, man hat auch da, kriegst du jetzt ein Aber von mir? Man hat
das heute, es ist ja in Ordnung, es ist eine Aberfolge, dann ist es halt so.
In den Playoffs, finde ich, hat man es extrem gemerkt, dieser Aufbau des Gartens und dieses, die Gegner gehen zwischen ihren Fans rein und raus, ist gerade in der Hochphase der Saison, gerade in den Playoffs, schon ein Faktor.
Ja, da schießen wir uns schon echt ins
eigene Knie. Da schießen wir uns wirklich ständig selber ins Knie.
Das pusht so dermaßen beim Reinkommen, beim Rausgehen.
Wo es das nirgendwo sonst gibt.
Ja.
Also das sollte man dringend abstellen, wenn man aus dem Heimvorteil weiter auch einen Heimvorteil machen will.
Also da gehe ich mit dem Igel. Das ist sogar so weit, dass man da tatsächlich noch einmal bautechnisch oder wo man halt die Sitzplätze einbaut oder umbaut, wie auch immer man das macht, wirklich da nochmal umbaut. Also selbst wenn man die einfach nur mitten hinter das Tor zieht, wo jetzt, ich sage jetzt mal, auf der anderen Seite auch die Münchner stehen und dort Sitzplätze hinmacht, ist es deutlich besser als das. Das geht gar nicht. Also das kriegst du nirgendwo. Also, dass du da die Mannschaft nochmal so abholen kannst. Wenn die letzten zwei Minuten gut spielen, dann gehen die, dann ziehen sie das Momentum eh schon, dann kriegen sie da nochmal einen Push von den eigenen Fans. Und wenn die dann aus der Drittelpause kommen, dann werden die aufs Eis geschrien und werden da auch nochmal richtig, also das ist, oh. Ja. Also ich würde sagen, das ist sportlich tatsächlich auch ein Faktor. Also
darauf wollte ich gar nicht raus. Ich wollte eigentlich so grundsätzlich fürs eigene Gefühl.
Ja, aber man kommt ja immer mal wieder.
Ja, aber das ist was ich mich in meinem eigenen Gefühl, EmptyNet Berlin übrigens gerade in dem Moment, und damit tut es mir leid für die Kölner Haie. Und das meine ich ernst. Das dürfte es gewesen sein. Also fürs eigene Gefühl. Mich nervt es in meinem Fangefühl, wenn ich mir das von der Nordkurve aus anschauen muss. da kriege ich immer das Gefühl, das kann eigentlich in meinem Stadion nicht sein.
Wo wir beim Thema unser Stadion sind. Es ist unser Stadion, nicht denen hier.
Da muss es so eingerichtet sein, wie die Heimfans es wollen und die Heimmannschaft es will. Und nicht so hübsch tüdelig für das Gastteam.
Dann lasst uns fürs Erste den Deckel auf diese Saison machen und erste Ausblicke wagen. Denn ich habe es vorhin angekündigt, es gibt noch keine Verkündungen, Kaderentscheidungen, fixe, also Zugänge, Abgänge. Aber es gibt gewisse Tendenzen und über die können wir jetzt sprechen. Ich glaube, die Zugänge, die können wir relativ kurz abhaken. Es sind die Namen, die kursieren, die noch nicht bestätigt sind, deswegen unter Vorbehalt. Lukas Thaler kommt aus Salzburg und Ellis Hede kommt wohl aus Straubing. Da ist nach Informationen der Abendzeitung ein 3-Jahres-Vertrag unterschrieben worden bei Ellis Hede. Wie gesagt, steht noch aus die Bestätigung. Das erstmal auf der Zugangsseite. Weiteres wird in den nächsten Wochen dann zu hören geben. Ich glaube, wir verraten kein Geheimnis, beziehungsweise glauben selber auch nicht dran. In dem Moment fällt jetzt hier gerade das nächste Empty-Net für Berlin, also Deckel drauf. Wir haben die Finalserie Mannheim gegen Berlin. Abgänge vom EHC Red Bull München laut unseres Wissens und der Gerüchte. Stand heute Montagabend, 20. April. Nikolaus Heigl wechselt nach Nürnberg zu seinem Bruder Thomas Heigl. Simon Wolf wird sich aller Voraussicht nach den Schwenninger Wild Wings anschließen. Es gibt zudem das Gerücht, dass auch Vadim Schreiner es Richtung Schwenningen zieht. Und wir haben die beiden NHL-Kandidaten, das sind Veit Oswald, der wird in Verbindung gebracht, unter anderem mit den Edmonton Oilers und Albert Schmitz. Da war ja von vornherein klar, der kommt zu den Playoffs, dass München eine Durchgangsstation sein wird. Was sind denn so eure Gedanken über diese fünf Namen, die momentan auf der Abschiedsliste kursieren?
Ehrlich?
Ja, natürlich ehrlich. Ich hoffe, ihr seid hier immer ehrlich.
Also ich kann es aus Spielersicht, kann ich es komplett verstehen? Wirklich komplett aus Spielersicht kann ich es 100%ig verstehen. Weil die Jungen, gerade die Jungen wie Schreiner und Heigl wollen Eis. Ich sehe es aus EHC München Sicht, halte ich es für ein Riesenproblem. Weil wir schon mit 11 Ausländern spielen. Das heißt, eigentlich mal 2 Ausländer abbauen sollten. Gute junge Deutsche sehr gefragt sind am Markt und wir quasi einen ganzen Schwung mit Wolf, mit Oswald, mit Schreiner und mit Heigl verlieren. An guten jungen Deutschen. Wir haben letztes Jahr auch Vareika schon gehen lassen. Also tatsächlich weiß ich nicht, wie man das füllen will. Da bin ich sehr gespannt.
Kommt ja auch darauf an, wer von den Alten geht. Wenn du die Karte
genau
der deutschen
Punkt.
Spieler also, nimmst, wer geht denn? Also einer von unseren älteren Deutschen wird auf jeden Fall gehen. Das ist genauso gesagt worden. Gut, Oswald, denke ich, muss man halt jetzt erst einmal schauen, ob der da jetzt wirklich rübergeht und wirklich, also das sind halt so Geschichten, da ist man halt dann, man sagt, ja, den kann man lassen. Ich bin so ein bisschen hin und her, weil ich sage jetzt mal, es gibt nicht viele andere deutsche Mannschaften, die im U23-Bereich einen Oswald, einen Krening und einen Sinn zum Beispiel haben. Also dass wir zu wenig mit den jungen Deutschen und dass wir ihnen keine Perspektive geben und dass wir sie nicht behalten, gehe ich jetzt nicht ganz mit. Und wenn man sich jetzt so Geschichten anschaut wie ein Ellis Hede, der zurückkommt, oder auch ein Andi Eder, der den Weg schon gemacht hat, muss man sich das halt einmal anschauen. Und auch ein Klausi Heigl in Nürnberg zum Beispiel, der da durchaus wachsen kann. Ein Vadim Schreiner, der zu Walker geht oder so. Das sind halt so Sachen, hey, da kannst Spielsystem, der lässt die Jungen auch spielen. Das sind halt Leute, die kannst du halt, irgendwann musst du dir wiederholen. Und auf der anderen Seite musst du ja auch mal wieder Platz machen für die anderen, die aus der Akademie oder irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht auch mal vom eigenen Nachwuchs hier in München vielleicht mal der ein oder andere eine Möglichkeit zu geben. Also kannst nicht alle jungen Spieler behalten.
Ja, aber es wäre halt schön, also ganz ehrlich, ich kann mich da erinnern auf einer Meisterfeier, als dann Justin Schütz gesagt hat, jetzt gehe ich dann nochmal woanders hin und dann will ich wieder zurück nach München.
Ja.
Kriegst du wahrscheinlich nicht wieder, sind wir ehrlich.
Mag zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch richtig gewesen sein.
Also gerade auf der Torhüterposition, den Bugel hat man nach Straubing gehen lassen, den Wolf gibt man jetzt ab. Ich weiß, Christian Winkler ist ein Riesenfan von Matthias Niederberger und Matthias Niederberger hat seine Verdienste, aber Matthias Niederberger ist nun mal leider auch sehr verletzungsanfällig.
Erweitern wir doch mal den Blick, weil ihr gerade schon gesagt habt, Egel, dort ist es angesprochen, der Faktor deutsche Spieler im Kader. Es gibt Fragezeichen zumindest. Fragezeichen stehen vor allem hinter der Zukunft von Conny Abelshauser. Das wird wohl erörtert, wie und ob es weitergeht. Es steht ein kleineres Fragezeichen hinter Patrick Hager. Da würde ich aber mit der Einschätzung gehen, die zuletzt auch zu lesen war, dass seine Gedanken an ein eventuelles Aufhören letztes Jahr größer gewesen sind als dieses Jahr. Er hat eine bessere Saison gespielt, er hat sich wohler gefühlt, glaube ich, in diesem Konstrukt, in dieser Saison. Und deswegen würde ich die Wahrscheinlichkeit bei einem Abschied von Conny Abelshauser deutlich höher sehen als bei Patrick Hager. Im Münchner Merkur war zu lesen, dass es auf jeden Fall ein Karriereende wohl geben wird. Das ist der Organisation schon bekannt. Der Spieler wird es allerdings selber zum selbstgewählten Zeitpunkt verkünden. Das lässt natürlich jetzt viel Spekulationsfläche offen. Ob das könnten diese beiden genannten Spieler sein. Ich würde es noch erweitern um möglicherweise einen Chris D'Souza. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Reines Bauchgefühl. Das könnte, wenn man es ganz weit spinnt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise ein Matthias Niederberger, der hat noch Vertrag. Ich glaube nicht dran. Man könnte es anhand der jetzt etwas gesteigerten Menge der Verletzungen, könnte man das so herleiten. Ich weiß nicht, ich habe im Nordkurvenforum den Namen Tobi Rieder einmal gelesen. Das kann ich mir persönlich jetzt auch eher weniger vorstellen. Das sind jetzt wilde Spekulationen.
Ja, also boah, Tobi Rieder wäre auch Super-GAU.
Ja. Wäre absolut Super-GAU. Eine richtig bockstarke Saison gespielt und auch jemanden, wo ich sage, das ist für mich einer der Gesichter des aktuellen Eishockey-Clubs.
Ja, also ich stand daneben, neben dem Günther, als er das mit dem Christian Winkler gesprochen hat und das kam schon genau so. Und also, dass es auch mit Patrick Hager ganz gut ausschauen soll. Für die neue Saison nochmal ein Jahr. Ebenso.
Ja, ich glaube, wichtig ist auch, was du auf der Ausländerposition machst.
Ich wollte nur kurz
sagen. Da so wie Rosie Bremerhaven Gerüchte, Brooks wie verletzt, Fontaine dürfte raus sein. Ja. Thaler bin ich immer noch, möge er mich bitte Lügen strafen, aber ich bin wirklich ein großer Skeptiker dieser Verpflichtung.
Ein Gedanke noch zu Conny Abelshauser, der hat seinen Wunsch ja regelmäßig geäußert, nochmal ein Jahr für seinen Heimatclub die Tölzer Löwen spielen zu wollen. Das würde jetzt gegen die Thematik des Karriereendes ja sprechen.
Ja, also Gottes Willen, lass doch. Das versteht, glaube ich, auch jeder. Und das sei ihm bitte um Gottes Willen ihm gegönnt, den Tölzern gegönnt, alles Gute. wenn es so ist, dann ist es so. Und dann hat Conny Abelshauser sicher Riesenverdienste um den Verein. Und bitte, bitte, lieber ERC München, wenn solche Spieler gehen, dann gewöhnt euch an, die wieder ordentlich zu verabschieden.
Conny Abelshauser, der trägt das EHC-Trikot seit Januar 2016, um das nochmal einzuordnen. Hat alle Meistertitel mitgemacht, war im Champions-League-Finale. Also hat auch, wie ich finde, dieses Jahr eine stabile Saison gespielt. Dementsprechend würde ich da jetzt auch tendenziell sagen, momentan, wenn du sagst, Vertrag nochmal leistungsbezogen ein Jahr, könnte ich mir momentan wirklich auch noch gut vorstellen. Aber das werden die nächsten Wochen zeigen. Oder vielleicht auch schon die nächsten Tage. Ne? Also momentan, vielleicht auch das nochmal zur Einordnung, in dieser Woche jetzt laufen die Saisonabschlussgespräche. Jetzt werden gerade Weichen gestellt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, da vielleicht schon mal ein kleiner Vorgriff am kommenden Samstag. Das ist der 25. April, steigt die Saisonabschlussfeier im SAP-Garten. Den genauen Zeitplan gibt es noch nicht, offiziell. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass bis dahin die ein oder andere Verkündung schon erfolgt ist und dann vielleicht auch die ein oder andere Verabschiedung im Rahmen dieses Saisonabschlussfestes vollzogen wird. Also
man muss, also ganz ehrlich, man hat letztes Jahr traurigerweise, finde ich, hat man verdiente Spieler einfach ohne gute Verabschiedung von der Feier gehen lassen, weil man es einfach nicht verkündet hat oder was auch immer war. Also ich glaube, ein Trevor Parks hätte man anders verabschieden müssen, als man es am Ende getan hat. Das hat man dann Gott sei Dank während der Saison nachgeholt. Aber um Gottes Willen, wenn es sicher ist und feststeht, dass ein verdienter Spieler geht, dann musst du ihm da jetzt nochmal die Bühne geben.
Wäre der perfekte Rahmen. Auf jeden Fall. Soweit die personellen Weichen will ich noch nicht stellen, die Gerüchte, die auf dem Markt sind. Wie gesagt, alles noch unter Vorbehalt. Wir werden jetzt auch nicht weiter in die Breite spekulieren. Das ist nicht das, was wir wollen, wenn die nächsten Entscheidungen verkündet sind. In der nächsten Stammtisch-Episode werden wir da, denke ich mal, sehr detailliert nochmal Gedanken dazu verlieren. Lasst uns mal ganz kurz einen Blick in die DEL 2 werfen. Aktueller Stand. Der Abstieg der Dresdner Eislöwen ist jetzt, sage ich mal, zu 99,9% durch, denn es sind zwei aufstiegsberechtigte Teams in der Finalserie. Diese Serie lautet Krefeld Pinguine gegen Kassel Huskies. Aktueller Zwischenstand 2:0 für Krefeld. Bisherige Ergebnisse 3:2 nach Verlängerung und 4:1. Momentan sieht es also tendenziell danach aus, dass die Krefeld Pinguine nach, wie viele Jahre sind jetzt Abstinenz, DEL-Abstinenz? Ich habe es ehrlich gesagt schon wieder leicht verdrängt.
Fünf.
Gucken wir doch mal schnell 2020, nach, bevor wir
2020 haben wir noch gegen Krefeld gespielt. Letztes Spiel legendär. Gleich der Nachbarlandkreis Heinsberg, wo Corona ausgebrochen ist, als wir alle noch feuchtfröhlich beim Feiern oben waren. Genau an diesem Tag. Und dann...
Der KFV spielt gerade seine vierte Zweitligasaison. Die letzte Saison der DEL war die Saison 21-22.
Gut, die war okay. Ja nicht wirklich.
Zierungen 4, 6, 2 und jetzt 1 in der Hauptrunde.
Ja. Ja gut, die schießen auch, also ganz ehrlich, wir brauchen auch, da braucht man jetzt nicht günstig Spannung, glaube ich, noch erzeugen. Die schießen in der DEL 2 seit Wochen alles weg. Die haben das Viertelfinale gesweept, die haben das Halbfinale gesweept und Kassel wird sich eh verkasseln. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr Karussell fahren.
Ihr wisst, ich aus persönlichen Gründen wäre ich tendenziell so ein bisschen mehr bei Kassel, aber ich glaube, grundsätzlich tut es der deutschen Eishockey-Liga auch gut, sollten die Krefeld-Pinguine ihr Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse feiern. Der Blick geht nochmal nach unten. Es ist,
endlich wir mal schauen wieder eine aufs Oberliga-Finale. Aus dem Rheinland.
Bitte?
Endlich mal wieder eine Meistermannschaft aus dem Rheinland. Das ist
Stimmt, der letzte deutsche Eishockeymeister aus NRW kommt zurück in die DL.
Ja, das muss man tatsächlich auch immer wieder hervorheben. 2003, Krefeld Pinguine, immer noch der letzte deutsche Meister aus NRW. Das ist, klingt komisch, ist aber so. Nochmal, wir gucken auch nochmal nach unten. Oberliga-Finale, das ist nämlich ein rein bayerisches. Da spielt Deggendorf gegen Memmingen, aktueller Stand 1:0. Das erste Spiel hat sich Deggendorf mit 3:1 gesichert. Und das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon so ein bisschen anklingen lassen. Es geht natürlich bei uns auch aus Münchner Sicht so ein bisschen potenzieller Kooperationspartner in der DEL 2. Das könnte beides ein Faktor sein in der Theorie. Reine Theorie. Aber auch da werden wir unsere Öhrchen und Äuglein genau drauf werfen, was sich da tun wird. Ich komme langsam in Richtung Zielgerade, was meinen Zettel hier angeht. Und, lieber Egel, mir wurde vor Start unserer Aufnahme entgegen Schalmeid, der Egel macht Werbung.
Ja, was heißt Werbung? Veranstaltungshinweis wäre nämlich...
Ach so, ich darf schon wieder unterwäsche.
Muss ich leider so sagen, wer schon genug Saisonabschlussfeiern gesehen hat, der kann am Samstag auch gerne nach Bruneck fahren und zum Supporters Cup. Da spielen wie fast oder wie regelmäßig, zum 11. Mal ist es jetzt, für einen guten Zweck, die Fans verschiedener Mannschaften aus Deutschland, Österreich und Italien gegeneinander. Wir waren da letztes Jahr auch schon dabei als Zuschauer. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Geht, wie gesagt, alles zu einem guten Zweck. Findet statt am Samstag in Bruneck in der Halle, wo der HC Pustertal normalerweise seine Spiele spielt oder aktuell noch immer spielt, weil die sind ja auch im Finale in Österreich, werden da auch gerade aktuell gespielt. Es gibt natürlich ein Münchner Team. Wird sicher eine lustige Veranstaltung und Südtirol ist immer eine Reise wert. Und kostet übrigens natürlich auch nichts. Also vorbeifahren, Spiele schauen, 2-3 Bier trinken, mit Leuten aus Österreich und in Italien ratschen und eine gute Zeit haben.
Ein Hinweis auf die Saisonabschlussfeier des EHZ Bo München im SAP-Garten haben wir bereits gegeben. Und dann kommen wir zu dem, worauf ich mich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit ein bisschen freue, nämlich zur Auflösung unserer Saisonwette beziehungsweise einen Zwischenstand. Ich habe es vorhin schon mal kurz angekündigt. Die Saisonwette, in die wir als Stammtisch einzahlen, ist mit dem Saisonende beendet. Das heißt, diese Zwischensumme können und werden wir euch heute nennen. Wir lassen aber, ich sag mal, die Kassen lassen wir noch offen. Denn und das ist das Coole an dieser Stammtischrunde, dieser Stammtischgemeinde und des Münchner Eishockey-Kosmos, dass da zusammengeholfen wird, dass sich diese Summe noch erhöht. Und deswegen wollen wir, ich hätte jetzt gesagt, auf alle Fälle mal jetzt noch bis Ende April lassen wir auf alle Fälle hier nochmal die Türen für euch offen. Kontaktiert uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch unseren klassischen E-Mail-Adressen, vor allem team@packmas.de. Da erreicht ihr uns alle, wenn ihr euch an unserer Saisonwette noch beteiligen wollt. Saisonwette, wir haben vor der Saison Ereignisse predicted, für die es in unser virtuelles Spendenschweinchen oder auch beim Live-Stammtisch über den Frasi fanden, Einzahlungen gibt. Wir hatten gewettet 50 Euro für eine potenzielle Meisterschaft, 30 Euro für Platz 1 nach der Hauptrunde, 20 Euro für Platz 2 bis 4 nach der Hauptrunde, 10 Euro pro Shutout, 5 Euro pro Derby-Sieg, 2 Euro pro EHC-Tor im Garten, 1 Euro pro neuem Follower auf unserem Instagram-Kanal und 10 Cent pro geblocktem Schuss. Stand heute, 20.04., beenden wir diese Saisonwette und ich komme, und jetzt nur mal zum Vergleich, am Saisonende 2024-25 lagen wir bei 206 Euro rein durch unsere Predictions. Wir als Stammtisch liegen nach Ende unseres Anteils der Saisonwette bei 534,40 €. Stark. Danke, Eishockey-Club.
Stark.
Was wir jetzt schon sagen können, zwei Summen kann ich schon mal nennen. Eine Summe lasse ich absichtlich noch raus, weil ich da das Gefühl habe, oder ich weiß, die wird sich grundsätzlich noch erhöhen. Unser Stadionsprecher, der Wolfi, hat sich ja auch schon beteiligt an der Saisonwette. Da sind nochmal 110 Euro draufgekommen. Also die können wir schon mal mit einkalkulieren. Und bei unserem Live-Stammtisch über den Phrasifanten und auch der Gemeinde vor Ort kamen auch nochmal 94 Euro drauf. Diese zwei Summen kann ich schon mal nennen. Und ich weiß, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich weiß, dass der ein oder andere Fanclub, der ein oder andere Fan auch schon plant, da noch was drauf zu geben. Deswegen, das ist jetzt heute ein Zwischenstand. Was wir aber auch schon sagen können, wer in diesem Jahr von uns der wohltätige Zweck ist, der unterstützt wird. Und das ist die gemeinnützige Organisation Fruchtalarm. Fruchtalarm, ich versuche es nochmal so gut zu erklären, das ist eine Aktion, die in Krankenhäusern auf Kinderkrebsstationen durchgeführt wird, dass die Kinder mal selbst Cocktails mixen können, natürlich alkoholfrei, ne? Aber dass krebskranken Kindern dort einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, dass sie was ausprobieren können, dass sie selber zum Cocktailshaker greifen können. Und das machen, das ist natürlich kostenintensiv. Das wird deutschlandweit gemacht und wir wollen das hier in München in diesem Jahr unterstützen. Alle Infos dazu übrigens auf fruchtalarm.de/Munich. Also, ihr müsst da nicht nur über uns gehen, ihr könnt da auch direkt unterstützen. Also, aber wir wollen dieses Jahr diese, wie wir finden, tolle Aktion, da wollen wir etwas Gutes in diesem Jahr dazu beisteuern. So, mein Zettel ist leer und komischerweise habe ich auch ansonsten heute keine Shortcuts.
Ja, ich auch nicht.
Wie jetzt?
Die zeigen gerade die Karriere-Eckpunkte von Mo Müller. Kann sein, dass dem seine Karriere heute zu Ende geht, oder?
Wäre zumindest kein Wunder oder keine Monsterüberraschung.
Och, titellos.
Er wäre ungekrönt.
Ja.
Was sehr bitter wäre.
Ja, tatsächlich.
Aber ich hätte es ihm gegönnt.
Ich glaube, das kann man hier auch nochmal ganz deutlich sagen an diesem Stammtisch. Wir hätten uns natürlich das Finale München gegen Köln gewünscht. Erstens aus persönlichen Gründen natürlich, weil wir gute Connections nach Köln haben, weil wir gerne den Titel geholt hätten. Und wir sind auch ganz ehrlich, dass, wie soll ich sagen, aufgrund des Münchner Gfuis es irgendwie auch so gewesen wäre, dass wir es am ehesten dann noch Köln gegönnt hätten. Wenn schon nicht wir.
Tatsächlich.
Auch den Eis.
Das ist jetzt aber keine Animosität irgendwelchen Personen gegenüber, ne? Das ist einfach so dieses Gefühl.
Ja, mein Gefühl sagt, Berlin holt sich das Ding jetzt.
Dann gucken wir mal, was da passiert. Wir werden allerdings weiterhin natürlich die Münchner Brille aufhaben und auf die Münchner Seite des Lebens blicken. Und verweisen da auf unsere Social-Media-Kanäle. Folgt uns da, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns vor allem weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Und auch wenn ihr uns unterstützen wollt, in welcher Form auch immer, dann findet ihr auf unserer Homepage packmas.de da Informationen. Oder wie gesagt, schreibt uns einfach an, würde uns sehr freuen. Geht auch mit einer Einmalspende oder einer Einmalunterstützung, geht mit einer dauerhaften Unterstützung. Wie gesagt, quatscht uns an oder geht auf packmas.de. Die Saison ist für uns noch nicht ganz zu Ende. Na, wir haben noch eine Saisonabschlussfeier, wir haben noch Entscheidungen, die wir dann diskutieren, bevor wir uns dann in den Sommer verabschieden. Wobei wir, glaube ich, jetzt schon sagen können, und da gucke ich vor allem Richtung Sebi, der freut sich ja auf seine, wie soll ich sagen, ja eigentlich immer Highlight-Phase des Jahres in puncto Stammtisch. Und wir haben schon Ideen, Sebi. Das, glaube ich, können wir schon sagen für diesen Sommer.
Wird spannend. Also wir lassen echt nicht allein.
Wir kommen nicht erst im August zurück, das können wir verraten. Das Beste ist, wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, dann einfach diesen Podcast abonnieren.
So.
Tatsächlich. Dann sage ich an dieser Stelle auch merci an Radio Wiesenfeld für die Saison 2025, 26 für die Live-Übertragungen als auch für die Overtime. Nach jedem oder so gut wie es geht, jedem Spiel eine Kurzzusammenfassung des Spiels zum Reinhören. Ich sag mal so, Radio Wiesenfeld und Packmas, das Duo auf die Ohren rund um den Münchner Eishockey-Kosmos. Da auch Grüße an die Kollegen, die teilweise hier beim Stammtisch ja auch schon dabei waren.
Ja, der Robin ist ja fast Ehrenmitglied hier. Ja.
Und bevor wir jetzt richtig sentimental werden, freuen wir uns lieber schon jetzt auf Stammtisch 205. Demnächst dann mit noch tiefer gehenden Blicken in Richtung Zukunft des Eishockey-Clubs. Ich sag merci Egel, merci Sebi.
Merci Flo. Ich wünsche euch allen eine schöne Sommerpause.
Ja, so weit sind wir aber noch nicht, gell? Warten wir ab, wie die Entscheidungen laufen, dann nehmen wir noch eine Folge auf und dann geht der feine Herr in Sommerpause. Bis dahin.
Und dann sagt der Sebi spätestens nach 2 Wochen, über was reden wir als nächstes? Ich dachte schon wieder.
Ja, eben. Was für ein Stress. Also, ich bin schon...
Sommerpause hier. Aber dem Wichtigen schaust du mir noch die doofe WM an.
Einer von uns schaut die doofe WM an. Nie.
Ja, ich werde dich daran erinnern.
Abwarten.
Ich werde dich daran erinnern.
Mach mal einen Deckel drauf.
Ja.
Ich sage merci für Stammtisch-Episode mit der Nummer 204. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Und ihr wisst, es gilt weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Jetzt muss